Showtime. Der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute faszinierende Pioniere. Ich bin Philipp Qualser. Moin. Heute geht's auf Zeitreise bei Shoretime, dem Küstenschnack, denn wir sind zu Gast bei den Wikingern. Und das an einem ganz besonderen Ort in Schleswig-Holstein, Haithabu. Genau hier befand sich vor 1200 Jahren der Mittelpunkt der Wikingerwelt und heute eines der bedeutendsten archäologischen Museen Deutschlands. Ich spreche mit der Leiterin des Wikingermuseums Haithabu, Ute Drews. Moin.
Moin.
Vielen Dank, dass Sie uns empfangen. Unter Wikingern hätten wir jetzt wohl hey gesagt und uns vielleicht ganz fest so die Hand geschüttelt. Oder kann man das nur mutmaßen, wie das so früher abgelaufen ist bei so alltäglichen Geschichten?
Also das wüsste ich auch sehr gerne, wie das im Einzelnen ausgesehen hat. Und das wird man wohl schwer irgendwie nachweisen können. Aber ich könnte mir für mich eine sehr schöne Begrüßungsrolle vorstellen, so wie einige kleine Figuren uns bildliches Zeugnis davon geben, also am Eingang des Hauses stehen in einem langen wallenden Gewand mit einem Trinkhorn und einem Begrüßungstrunk da drin. Oh. Das finde ich ist doch eine herrliche Begrüßung und so hätte ich Sie natürlich auch gerne begrüßt.
Ja, ich hätte nicht Nein gesagt, auf jeden Fall. Haithabu, von diesem Ort haben viele schon gehört, aber wo sind wir hier genau? Beschreiben Sie doch mal.
Ja, also wenn man sozusagen mit einem Flugzeug hier drüber fliegen würde, könnte man sehen, dass wir uns mitten auf der kimbrischen oder jütischen Halbinsel befinden. Und zwar über die Schlei zu erreichen von der Ostsee aus. Also die Schlei ist 40 Kilometer lang und führt hier mitten ins Land hinein. Und an diesem Platz, an einem geschützten Hafenort, da entsteht die frühe Stadt Haithabu. Also ein Handelsort. Und wenn man nach Westen guckt, dann kann man sehen, dass dort von der Nordsee aus ein Flusssystem aus Eider und Treene bestehen, tief ins Land hineinführt. Und da muss man sich vorstellen, sind die Schiffe aus der Nordsee hineingefahren bis zu einem Ort, der heißt Hollingstedt. Diesen Ort nennt man auch den Westhafen von Haithabu. Und dazwischen bleibt dann eine relativ kurze, 18 Kilometer lange Strecke, die die Händler zum Beispiel mit Wagen oder mit Karren oder mit Lastochsen und Lastpferden überwunden haben, um dann hier an den Handelsort Haithabu zu kommen. Also der Ort Haithabu vor 1000 Jahren ist sozusagen der zentrale Handelsort auf der Transitstrecke des frühmittelalterlichen Warenhandels zwischen Nord- und Ostsee.
Und der wäre jetzt buntes Treiben gewesen vor 1000 Jahren, ne?
Also vor 1000 Jahren, wenn wir uns einmal in diese Zeit zurückdenken, wäre hier ein wildes Treiben an den Landebrücken im Hafen gewesen. Da hätten dann an diesen vielen großen hölzernen Landebrücken unendlich viele Schiffe gelegen, kleine, große, vor allen Dingen aber auch Handelsschiffe, denn es ist ja ein Handelsplatz. Und wahrscheinlich wären ganz viele Menschen auf diesen Landebrücken gewesen, weil das, was wir uns heute auf unseren Marktplätzen vorstellen, vor 1000 Jahren eben am Hafen stattgefunden hat, der Warenhandel oder der Warentausch. Und ich stelle es mir immer so vor, wenn jetzt von der Ostsee kommend ein Handelsschiff, also meinetwegen aus Norwegen, voll bepackt mit Waren über die Schlei hier nach Haithabu gekommen ist, dass dann die Menschen aus der Siedlung runtergelaufen sind, weil sie alle neugierig waren, was in diesem Bauch des Schiffes alles an Handelswaren mit nach Haithabu gekommen ist. Die neugierigen Kinder, aber vor allen Dingen auch die neugierigen Händler, die dann sofort erkannt haben, welche Waren sie gerne kaufen wollen von dem jeweiligen Händler.
Also ein ganz besonderer Ort und auch so besonders, dass er heute in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen wurde, ne?
Ja, 2018 wurde uns der Welterbetitel zusammen mit dem Dannewerk verliehen, also Weltkulturerbe Haithabu-Dannewerk. Und das natürlich, weil hier vor über 1000 Jahren etwas Außergewöhnliches, ja Einzigartiges stattgefunden hat. Hier im Grenzgebiet zwischen Wikingern, Friesen, Sachsen und Slawen entsteht dieser Handelsort, von dem wir schon gesprochen haben. Und das bedeutet auf einmal einen unheimlichen Austausch. Und zwar Austausch zwischen den Kulturen, aber auch Austausch zwischen den Handelswaren, aber auch Austausch zwischen den Gedanken und Ideen. Mit den Schiffen kommen ja nicht nur irgendwelche Handelswaren, die man hier im Norden nie zuvor gekannt hat, wie zum Beispiel Mühlsteine aus Basaltlava, aus der Vulkaneifel, also über die Nordsee. Es kommt auch neues Gedankengut. Und eines ist also zum Beispiel das Christentum, wenn man mal so was ganz Prominentes und Auffälliges benennen will. Auch das Christentum kommt auf diese Weise in den Norden durch die neu gewonnene Mobilität, allerdings auch durch den politischen Willen, das ist ja klar. Es kommen aber auch ganz viele neue Ideen, zum Beispiel Technologien. Beispielsweise im Bereich der Schmuckherstellung wird es deutlich, dass auf einmal die serielle Produktion hier im Norden Fuß fasst. Das kann man im Fundmaterial von Haithabu sehen. Also nicht nur Unikate, sondern man entwickelt Möglichkeiten mit bestimmten Werkzeugen, ganz bestimmte Schmuckstücke zum Beispiel in Serie anzufertigen. Das ist neu und das kommt auf dem Handelsweg hierher.
Sie haben natürlich unfassbar spannende Exponate dort liegen. Ich habe ja gerade mich schon mal umgeguckt ein bisschen. Haben Sie denn ein Lieblingsstück?
Oh, das ist gefährlich, ja. Eine Museumsleiterin nach Lieblingsstücken zu fragen. Das kann eine sehr lange Sitzung werden jetzt. Ja, also es gibt natürlich unendliche Lieblingsstücke und jedes Stück erzählt eine Geschichte. Für mich spielt natürlich das Wikingerschiff eine große Rolle. Wir haben im Hafen von Haithabu zwei Wikingerschiffe. Einmal ein 30 oder kurz über 30 Meter langes Kriegsschiff von besonderer Eleganz und besonderer handwerklicher Ausführung, aber auch ein großes, schweres Handelsschiff, das zum größten Teil noch im Hadebyrnur, im Faulschlamm des Nores verwahrt liegt und zukünftige Archäologengenerationen herausfordern kann. Das Schiff spielt für diese Zeit eine zentrale Rolle. Es ist im Grunde genommen der Motor für diese Welt im Wandel. Und ohne das Schiff ist das alles gar nicht denkbar. Nur das Schiff verschafft den Menschen die Mobilität, die zu diesem Austausch in dieser Region führen kann. Deshalb ist es für mich das wichtigste und zentralste Objekt in der Ausstellung. Aber natürlich gibt es unglaublich viele interessante Objekte. Und wenn ich noch mal auf die neuen Technologien in der Schmuckherstellung zu sprechen kommen soll, dann gibt es dort einen kleinen Satz von Bronzepatrizen. Das sind also Werkzeuge, mit denen man aus Goldblech oder Silberblech ganz besonders schöne Schmuckstücke in Serie herstellen kann, die dann nachher noch fein verziert werden und verschlossen werden, sodass sie hohl gearbeitet, wunderschöne Stücke sind. Die sind vergleichbar mit dem kostbaren und wahrscheinlich allen bekannten Schmuckstücken aus dem Fund von Hiddensee.
Wissen Sie, was mich besonders fasziniert hat? Das war dieses Falschgeld. Beziehungsweise vielleicht ist es ja auch Modeschmuck. Können Sie dazu vielleicht noch mal was sagen?
Ja, das ist interessant, dass Sie darauf ansprechen. Denn als ich hier anfing zu arbeiten, da waren diese Silbermünzen, also hauchdünne Silbermünzen, Daraim, die waren einzigartig und wurden auch als Silbermünzen publiziert. Die sind im Herzen von Bagdad unter dem Kalifat des Harun al-Rashid hergestellt worden und sind also auch wohl auf dem Handelswege hierher gekommen. Und dann auf einmal sollten sie untersucht werden, weil man die Herkunft des Silbers analysieren wollte in einem größeren Forschungsvorhaben. Und in dem Institut, das diese zerstörungsfreie Untersuchung machen sollte, stellte man plötzlich fest, es sind gar keine Silbermünzen, sondern es sind Münzen, die aus einer Blei-Zinn-Legierung bestehen. Und als man dann mit besonders starken Mikroskopen die einzelnen Münzen angeschaut hat, konnte man sogar erkennen, dass da noch Reste von Gusszapfen an diesen Objekten dran waren. Das heißt, irgendjemand hat diese Münzen des Harun Arraschid, die in Mengen in den Norden gekommen sind in dieser Zeit, imitiert. Und dann geht es los mit der Spekulation. Warum? Und Sie haben es eben angesprochen, Modeschmuck. Ja, es gibt ja in der Wikingerzeit Schmuckanhänger aus Münzen. Hat jemand versucht, dort so eine preiswerte Art von Münzschmuck herzustellen? Aber vielleicht ist es auch schon ein früher Fall von Falschgeld, was uns da vorliegt. Wollte vielleicht jemand im Hafen von Haithabu mit diesen Münzen etwas einkaufen und sich auf diese Weise an den Dingen bereichern? Das weiß man nicht. Auf jeden Fall ist das Lederbeutelchen mit diesen Münzen in den Hafen gefallen und war unwiederbringlich verloren. Und die Antwort auf die Frage, warum wird jemand hier solche falschen Münzen hergestellt haben, die wird man nie beantworten können.
Haithabu bietet seinen Besuchern nicht nur eine mehr als sehenswerte Museumsschau, sondern auch eine rekonstruierte Siedlung im historischen Freigelände. Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft, auf den saftig grünen Wiesen grasen Skuddenschafe und Galloway-Rinder. Und schon bin ich im 10. Jahrhundert angekommen. Schmale Bohlenwege führen zwischen 7 lehmverputzten und redgedeckten Flechtwandhäusern hindurch zu einer breiten Landungsbrücke im Hafen, die ins Hadebüer Nor hinausreicht. Ach, da könnte man glatt Segel setzen, aber nicht alleine. Die beiden Autoren Barbara Post und Stefan Lipski sind bei mir. Moin.
Moin.
Wer ein Buch über die Wikinger schreibt, der kennt sich wohl bestens aus. Wollen Sie Ihr Werk kurz selbst vorstellen?
Ja, meine Frau und ich sind als Journalisten in Schleswig-Holstein natürlich ständig schon in früheren Jahren beschäftigt gewesen mit dem Thema Wikinger und haben dann irgendwann gemeint, dass wir das, was wir im Laufe der Jahre erlebt und gesehen und gelernt haben, mal zu einem Buch über die Faszination der Wikinger zusammenführen werden. Ausgehend von Haithabu haben wir uns zunächst einmal in Schleswig-Holstein die Stätten der Wikinger angesehen und sind dann kreuz und quer und mehrfach durch Dänemark gefahren, um dann auch noch in Schweden und in Norwegen uns Dinge anzusehen. Und das hat dann so alles in allem 25.000 Kilometer auf die Uhr gebracht.
Wow. Mhm. Faszination Wikinger, ein Reiseführer, so der volle Titel des Buches, das wir hier auf dem Tisch liegen haben. Ist das eher ein bebildertes Nachschlagewerk, würden Sie sagen, oder ist es schon wissenschaftliche Fachliteratur?
Wie gesagt, es ist ein Buch, das von zwei Journalisten verfasst worden ist, also immer auch so dicht wie möglich an der Wissenschaft dran. Aber wir sind keine Archäologen, wir sind keine Wissenschaftler, sondern wir wollen Menschen erzählen, was sie sehen können, was sie erleben können, wenn sie sich auf die Spuren der Wikinger begeben.
Und Sie räumen gerne mit Mythen auf. Trinkhörner und Hörnerhelme. Authentisch oder erfunden?
Trinkhörner wohl nicht, aber Hörnerhelme, um Himmels Willen. Hörnerhelme wären ja lebensgefährlich gewesen. Die Hörnerhelme sind angeblich eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, passend für Wagner-Opern. Und dann gibt es natürlich diese Karikaturen, Helga der Schreckliche. Und Kinder laufen mit Hörnerhelmen rum, oder hier Vicky
machen. Die starken läuft, Männer, genau.
Ja, läuft mit Hörnerhelmen herum. Aber es ist Blödsinn. Es gibt wenige erhaltene Wikingerhelme, einen zum Beispiel aus Norwegen. Das ist ein schöner, glatter Helm, an dem natürlich jedes Schwert abprallt. Aber bei einem Hörnerhelm, wenn jemand mit einem Schwert sich da an dem Horn verhakt, dann ist der Helm weg und der Mann ist tot. Es gibt übrigens noch einen anderen Mythos und der scheint auch unausrottbar zu sein, dass nämlich die Waren von Hollingstedt, die ungefähr 17 Kilometer nach Haithabu, dass die Schiffe dann auf Baumstämmen gerollt wurden. Das ist also auch völliger Blödsinn, wäre auch undenkbar gewesen. Die ausgeklügelten Handelsschiffe wogen alleine schon mal 15 Tonnen.
Cool.
Und die konnten bis zu 60 Tonnen transportieren. Wow. Und stellen Sie sich mal vor, dass also 75 Tonnen 17 Kilometer über holbrige Landstraßen gezerrt werden.
Das müssen schon dicke Baumstämme gewesen sein.
Wirklich Blödsinn.
Was denken Sie, was würden die Wikinger davon halten, dass sie heute noch so viel Faszination ausüben?
Och, Wikinger hatten nichts gegen Ruhm. Ruhm gehörte ja nun eigentlich auch zum Bild eines ordentlichen Wikinger-Kriegers. Mhm. Aber ob sie mit unserer Gesellschaft heute, nein, da kämen sie also überhaupt nicht klar. Waren sie Anti-Helden? Sie waren eigentlich alles gleichzeitig. Mhm. Also ein Plünderer konnte normalerweise ein braver Bauer sein, den jetzt nur sein Häuptling, sein Anführer überredet hat, komm doch mit. Ich kenne da in Irland ein Kloster, da gibt es ordentlich was zu holen. Ansehen begründete sich ja nicht darin, wie viel Hektar Land jemand hatte. Ansehen gründete sich auch in der Schar der Menschen, die einem folgten. Mhm. Und diese Menschen musste ein Anführer natürlich auch belohnen. Und das tat er dann mit Armringen und dem Gold und Silber, was man dann irgendwo auf einem sommerlichen Zug irgendwo erbeutet hatte.
Ich habe gerade angesprochen, es gibt sowas wie Fans der Wikinger heutzutage. Aber es gibt auch falsche Freunde, sage ich jetzt einfach mal, also die ein völlig falsches Bild von den Wikingern haben.
Ja, da schwingt dann immer so eine historisch falsche Germanentümelei mit, was die Wikinger nicht waren. Sie werden natürlich gerne so von der rechten Ecke vereinnahmt. Mhm. Wenn man aber sich das Bild der Wikinger genau anguckt, nämlich der Bauern und der Händler, was sie ja immer gleichzeitig waren, das geht überhaupt nicht zusammen.
Herausforderungen unserer Zeit sind sowas wie Energie- und Klimawandel, Pandemie oder Hunger, Armut, demografischer Wandel. Was für Probleme hatten denn die Wikinger? Was hat jeden damals so beschäftigt?
Hunger mit Sicherheit. Vergessen Sie nicht, was man im Herbst erntete, musste ja über den ganzen Winter reichen. Skandinavier haben ja irgendwann auch Grönland besiedelt. Grönland auf Deutsch ist Grünland. Und das zu einer Zeit, als man in Grönland auch vielleicht ein bisschen Ackerbau, auf jeden Fall Viehzucht betreiben konnte. Und ein paar hundert Jahre später, mit einem Klimawandel und Kälteepochen, war das vorbei. Sie mussten Grönland wieder verlassen. Also auch Klimawandel war zu jener Zeit durchaus schon ein Thema.
Gibt es denn etwas, was wir von den Wikingern lernen können, praktisch heute?
Vielleicht dieses Thema Weltoffenheit. Ich meine, sie waren ja in vielen Sprachen und eigentlich in der gesamten damals bekannten Welt waren sie unterwegs. Es gibt dieses Wort, das deutsche Wort Heim, zu Hause. Es gibt das altnordische Wort Heimskr, das etwas Ähnliches bedeutet, aber zugleich auch sagt, dumm. Wer zu Hause bleibt, bleibt dumm.
Sie waren in der Lage, Schiffe zu bauen, wie sie noch kein anderes Volk, keine anderen Menschen weiter südlich kannten. Man weiß, dass die frühen Wikinger sicherlich Kenntnis bekommen haben vom römischen Schiffbau. Denn immerhin waren sie diejenigen, die als erste im Norden einen Mast auf ihr Schiff setzten und ein Segel dran machten. Diese Antriebsart, die sie auch dann später erst in die Lage versetzte, größere Strecken zurückzulegen, die ist von ihnen erst umgesetzt worden. Der Schiffbau selbst in Skandinavien und hier im Norden insgesamt, der lief schon Jahrhunderte vorher sehr aktiv, auch mit ähnlichen Schiffsrümpfen. Aber es waren Dinge wie der Antrieb durch Windkraft und auch die Fähigkeiten der Navigation, die sich dort weiterentwickelt haben. Und so sind sie dann zu ihren ersten großen Raubzügen, muss man sagen, auch nach Nordengland aufgebrochen und haben dort die völlig ungeschützten Klöster, die ja überhaupt nicht ahnten, dass über See Gefahr drohen könnte, überfallen, geplündert und sind wieder nach Hause gesegelt.
Könnte man denn sagen, dass sie den Schiffbau revolutioniert haben auf eine gewisse Art und Weise?
Ja, sie haben ihn deutlich weiterentwickelt. Die Wikinger haben das also, wie gesagt, übernommen, verfeinert. Sie haben die größeren Boote gebaut, leistungsfähigere Boote gebaut. Dadurch, dass sie größere Boote hatten, waren das Einheiten, die bis 40, 50 Ruderer hatten. Mhm. Womit sie natürlich auch bei Gegenwind oder bei Flaute sich durchaus weiterentwickeln konnten.
Mhm. Aber das verlangt doch auch eine ganze Portion Mut, dann mit diesen Schiffen dann unterwegs zu sein, so auf der See, wenn es ja vorher im Prinzip keiner sich getraut hat, oder?
Ja, Mut war sicherlich etwas, was Wikinger grundsätzlich haben mussten. Sie kämpften mutig, sie nahmen sich mutige Ziele vor. Wer sonst ist zu der Zeit schon von Norwegen nach Island, nach Grönland gesegelt? Das hat nur diese Gruppe geschafft.
Wenn Sie nicht gerade den Wikingern in ferne Länder folgen, wo in Schleswig-Holstein halten Sie sich denn gerne auf? Was sind Ihnen Ihre Lieblingsorte hier im echten Norden?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil man findet in Schleswig-Holstein unglaublich viele interessante Ecken. Fangen wir mal an auf den Inseln Sylt und Föhr. Da finden wir Burgen aus der Zeit vor den Wikingern. Auf Eiderstedt finden wir noch eine alte Wikinger-Niederlassung, direkt an der Eidermündung, dort, wo die Wikinger sich vielleicht mit Frischwasser und mit Verpflegung versorgt haben. Und so geht es weiter. Wir kommen durch Dithmarschen und finden dort zahlreiche Geschichtsorte, über die man eigentlich landläufig, selbst wenn man in Schleswig-Holstein wohnt und meint, sich gut auszukennen, eigentlich offen gestanden kaum etwas weiß. Lübeck ist der Hotspot, da ist die Hanse zu Hause. Das ist also ein ganz großartiger Ort. Und an der Ostseeküste lassen sich also auch bis nach Flensburg rauf viele weitere Punkte finden. Dann kommt man natürlich schon wieder hier in Heiterbu auf diesem Weg vorbei. Mhm. Und Flensburg als die alte deutsch-dänische Handelsstadt ist natürlich ein Ort, der gar nicht hoch genug geschätzt werden kann.
Wirklich faszinierend, wohin die Reisen vor über 1000 Jahren schon führten. Über die Lebensverhältnisse der Wikinger weiß natürlich auch Museumsleiterin Ute Drews einiges zu berichten. Frau Drews, wir haben ja vorhin schon geschnackt und eingangs erwähnte ich bereits, Ihr Wikinger-Museum gehört zu den bedeutendsten archäologischen Museen Deutschlands. Was würden Sie sagen, was macht ein gutes Museum zu einem herausragenden?
Das ist aber eine schwierige Frage. Also als erstes würde ich mal sagen, für ein Museum spielt die Lage eine ganz wichtige Rolle. Also wie beim Hauskauf. Nicht? Jeder, der schon mal ein Haus gekauft hat, hat die Worte des Maklers noch im Ohr. Drei Dinge sind am wichtigsten. Erstens die Lage, zweitens die Lage, drittens die Lage. Mhm. Und so ist es auch bei Museumsprojekten. Das Wikingermuseum Heiterbu liegt ja vis-à-vis der historischen Stätte am Haddebyr Nor in einer wunderschönen naturräumlichen Umgebung. Und hier kann man sich aufhalten. Man kann sich im Museum aufhalten, man wandert dann diesen guten Kilometer zu den rekonstruierten Wikingerhäusern und man kann immer zwischen diesen beiden Städten hin und her spielen und auch hin und her denken. Es ist ein Ort, an dem man sich entspannen kann und sich ganz und gar auf diese Themen konzentrieren kann. Ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle. Dieses Museum ist ein Ausflugsziel. Und dann spielt natürlich das Material eine Rolle, das man aufstellen kann. Und da ist Heiterbu einzigartig in dieser Welt der Wikinger, weil hier am Orte aufgrund der ganz besonderen Funderhaltung und auch aufgrund der Tatsache, dass der Ort nie wieder überbaut wurde, Archäologen hervorragende Forschungsbedingungen vorfinden. Man konnte hier in den 60er Jahren 3 Jahre lang so großzügig im historischen Gelände ausgraben, dass heute für alle Themenbereiche des täglichen Lebens Fundmaterial in unseren Magazinen ruht. Wir können also alle Aspekte des Lebens vor 1000 Jahren mit exemplarischen Funden hier in der Ausstellung beleuchten. Das ist ganz wichtig. Die Funde sprechen für sich und es gibt doch eigentlich nichts Schöneres als den originalen Fund. Also diese Begegnung mit dem originalen Fund ist etwas sehr Besonderes. Und dann spielt natürlich auch die Art der Präsentation eine Rolle. Unser Museum wurde 2009, 2010 komplett neu konzipiert, also die Ausstellung. Und wir haben mit einem Gestaltungsbüro zusammen diesem Museum ein ganz neues Erscheinungsbild gegeben. Und wir laden heute unsere Besucher ein, in unserem Haus auf eine Zeitreise zu gehen. Und in den 5 verschiedenen Ausstellungswaben sprechen wir 5 verschiedene Themen an. Und auch die Gestaltung des jeweiligen Raumes ist immer wieder anders. Das heißt, von Ausstellungsraum zu Ausstellungsraum versuchen wir, das Interesse unserer Besucher von Neuem zu wecken. Und ich glaube, das gelingt uns. Wir müssen ja nur jetzt einmal in die Ausstellung schauen, wie interessiert die Besucher und im Moment ja die Familien durch unser Haus gehen.
Ihre Besucher können wunderschöne Nachbauten auch betrachten. Die Siedlung, Boote. Was für ein Aufwand steckt da dahinter?
Ja, das ist ein riesiger Aufwand. Aber das ist auch einzigartig. So etwas gibt es nicht noch einmal in dieser Welt der Wikinger, also im Norden. In Haithabu wurden während der Ausgrabung in den 60er Jahren Unmengen von Bauhölzern geborgen und untersucht und ausgewertet, sodass wir heute aufgrund dieser Fundlage 7 Häuser rekonstruieren konnten, wie sie einmal vor über 1000 Jahren in Haithabu gestanden haben. Und das ist ein sehr großes Projekt gewesen, das auch Unsummen Geldes verschlungen hat. Aber es ist einzigartig und ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir mitten im historischen Gelände von Haithabu 7 Häuser rekonstruieren konnten. Das konnten wir auch nur tun, weil diese Häuser auf dem Gelände stehen, das archäologisch schon erforscht ist. Und trotzdem berühren wir den Boden damit überhaupt nicht. Es ist ein Geoflies auf den Erdboden gelegt worden und darauf haben wir diesen Siedlungsabschnitt rekonstruiert, so als hätte man diesen Siedlungsabschnitt mit einem Fahrstuhl aus der Tiefe nach oben fahren lassen. Das kann man an anderer Stelle nicht, weil nur wir diese Kenntnisse über die archäologischen Bauhölzer haben. Und das ist spannend zu beobachten. Da gibt es kleine, 3x3 Meter große Holzhäuser und dann größere Häuser, die 3 Räume haben und aus Flechtwänden gebaut sind, die dann mit Lehm ummantelt wurden. Es gibt also unterschiedliche Haustypen und man kann sehen, dass in den unterschiedlichen Zeiten dieser knapp 300 Jahre, in denen Haithabu hier existierte, auch unterschiedlich gebaut wurde. Je nachdem, welche Materialien der Bauherr zur Verfügung hatte oder welche Bautradition er kannte.
Aber diese Häuser stehen ja nicht einfach nur so herum, sondern man hat ja wirklich den Eindruck, die werden noch richtig bewohnt, beziehungsweise da ist Leben. Sie haben auch ein unfassbares Programm hier.
Ja, Häuser müssen natürlich belebt sein und da geben wir uns ganz viel Mühe. Wir wollen ja nicht nur die Architektur präsentieren, sondern wir möchten den Besuchern den Blick in einen Stadtteil oder in einen Siedlungsabschnitt dieses Handelsortes Haithabu bieten. Und dafür haben wir jedem Haus ein Thema gegeben, nach dem Motto, so könnte es gewesen sein. Und so gibt es das Haus der Händler, das Haus der Textilhändler, dann gibt es das Haus des Geweihschnitzers, aber auch die Herberge und das Versammlungshaus. Und in jedem Haus präsentieren wir Funde oder Rekonstruktionen von Funden, die auch aus Haithabu kommen, die dann letztendlich dem speziellen Zweck dieses Hauses Leben einhauchen. Unsere Besucher sollen auf dem Weg nach Haithabu sich so langsam in diese Siedlung hineindenken und wenn sie dann vor Ort angekommen sind, tauchen sie mit allen Sinnen in diese Welt ein. Und wenn sie Glück haben, kommen sie im Sommer, dann leben dort Wikingerfamilien und präsentieren das Alltagsleben einer Familie vor 1000 Jahren. Und oftmals sind dort auch Handwerker, die das frühe Handwerk präsentieren. Und das ist genau dieser Brückenschlag, den wir machen wollen. Im besten Falle haben die Besucher hier bei uns im Museum diese wunderbaren Holzfunde gesehen, die es nur hier in Haithabu gibt, wegen der guten Erhaltungsbedingungen. Und wenn sie dann in die Häuser kommen, kommen sie vielleicht zu einem Zeitpunkt, zu dem der Drechsler da ist und genau diese Gefäße nachdrechselt vor den Augen der Besucher. Das ist für meine Begriffe eine ganz besonders schöne Information für unsere Besucher. Und das können sie auf alle möglichen Handwerke übertragen. Es kommt über das Jahr hinweg der Schuhmacher, der Goldschmied, der Silberschmied, der Drechsler, der Holzschnitzer und auch die Weberin, die Färberin. Also es ist ein reichhaltiges Programm, das wir über das Jahr anbieten. Und man kann sehr gerne öfter nach Haithabu kommen und immer wieder andere Dinge entdecken.
Woher kommt denn die Leidenschaft für die Archäologie bei Ihnen?
Viele andere Weltkulturerbestätten sind für uns heute ganz einfach zu begreifen und zu begehen. Also die Altstadt von Lübeck ist ja auch Welterbe. Und da fährt man nach Lübeck und begibt sich auf eine Tour durch die Straßen und sieht die Häuser dort. In Haithabu ist es etwas anders. Da liegt das Welterbe eigentlich unter der Erde verborgen, wohl bewahrt unter den Wiesen und Weiden im historischen Gelände von Haithabu. Und dass wir über dieses Welterbe etwas wissen, dazu hat uns die Archäologie verholfen. Über 100-jährige Forschungsarbeit in Haithabu und auch am Danewerk haben uns genügend Kenntnisse vermittelt, die uns deutlich machen, dass das hier ein ganz besonderer Ort war. Und das Wikingermuseum Haithabu ist sozusagen ein Schaufenster in dieses Welterbe. Wir blicken wie durch ein Schlüsselloch in eine ferne Zeit, in der aufregende Dinge passiert sind.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Drews. Und danke für einen wirklich erlebnisreichen Ausflug zum Wikingermuseum Haithabu in Busdorf bei Schleswig. Ein echtes Highlight hier bei uns im echten Norden.
Ich bedanke mich auch für das Gespräch mit Ihnen.
Nächstes Mal bei Shoretime, der Küstenschnack, lassen wir uns von zwei mutigen jungen Gründerinnen in die typisch schleswig-holsteinische Küche führen und kosten traditionelle Gerichte. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.